Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der wird nicht in das Himmelreich kommen. Das ist das Thema der Predigt, auch dieses Gottesdienstes. Es gibt, wenn ich die Evangelien richtig kenne, drei Stellen, in denen Jesus sagt, dass jemand nicht in das Himmelreich kommt. Es gibt so ähnliche Formulierungen auch bei Paulus und auch in den anderen Briefen, zum Beispiel, und jetzt kommen so die richtigen Kaliber, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon wird geschrieben, wer das tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Und so gibt es noch einige andere Stellen, wo das auch beschrieben wird. Heute soll es um Worte von Jesus gehen. Er redet ja oft vom Reich Gottes und vom Himmelreich. Beim Evangelium ist es mehr Himmelreich, beim anderen wird es Reich Gottes genannt. In der Sache das Gleiche, in den Gleichnissen. Und er beschreibt dort, wie es im Himmelreich zugeht. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Wir sollen in die Logik des Himmels eingeführt werden. Und wie man sich dann dort zu verhalten hat. Aber es gibt, wie gesagt, drei Stellen, an denen er sagt, wer so ist oder nicht ist, der kann nicht ins Reich Gottes. Ich wette, dass ihr alle die sogar kennt, die Stellen. Oder viele die kennen. Und ich hoffe, dass heute Altes neu lebendig wird. Hören wir einmal auf die Stellen. Die erste ist im Johannesevangelium. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Vielen bekannt. Also, wer von Neuem geboren wird, kommt ins Reich Gottes. Ich habe mich gefragt, warum Jesus extra das nicht sagt. Und man könnte ja auch positiv sagen. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass einige gewieft hinterher sagen würden, ja, aber er hat ja nicht gesagt. Also deswegen betont er das nicht auch mal. Das Gleiche in Markus 10, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und dann die Stelle des heutigen Predigttextes. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ich möchte nach dem Verbindenden dieser Bibelstellen heute suchen und mit euch da durchgehen. Bleiben wir zunächst bei unserem Predigttext. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten. Also das Erste ist, man braucht eine Gerechtigkeit, um in das Reich Gottes zu kommen. Also man ist da nicht von Natur aus drin. Und ich möchte es einmal so ausdrücken, was diese Gerechtigkeit ist. Relativ schlicht, du und ich, wir müssen zu Gott passen. Wir müssen seinem Wesen entsprechen, seinem Denken, Fühlen, Wollen, seiner Liebe, seiner Wahrheit, seiner Reinheit. Dem müssen wir entsprechen. Nicht seiner Allmacht und seinem Allwissen, aber dem allen. Dem müssen wir entsprechen. Das bedeutet Gerechtigkeit. Und nun sagt Jesus sogar, du und ich müssen eine Gerechtigkeit haben, die besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und jetzt müsste jeder wissen, für das damalige Denken gab es keine bessere Gerechtigkeit als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Denn die versuchten wirklich, bis in ihren Alltag nach Gottes Willen zu leben, haben die Schrift erforscht. Sie taten dafür alles, sie ordneten ihren Alltag, ihre Zeit, mehr als wir. Sie fasteten und beteten, gaben 10% ihres Einkommens und noch darüber hinaus für Gott ab. Sie studierten die Schrift, hielten die Vorschriften, sie taten alles. Und Jesus sagt, ihr müsst eine bessere Gerechtigkeit haben als die. Auf uns übertragen, ich weiß nicht, ob Sie ein Vorbild haben, so als Menschen oder als Theologen oder als Geistlichen oder so etwas, ne? Also, vielleicht einige haben dazu Luther oder Bonhoeffer oder Martin Luther King oder Mutter Teresa oder solche Leute. ihr müsst besser als die sein. So wirkte das. Wie ist das zu verstehen? Wir verstehen es vielleicht besser, wenn wir fragen, was ist besser als gut tun, als Gutes tun? Was ist besser als Gutes tun? Was würdet ihr sagen? Wer hat es gesagt? Genau, so einfach ist das. Besser als gut tun ist gut sein. Was meine ich damit? Es ist eigentlich ganz einfach, Gott möchte uns, ich drücke es mal so aus, ein Wesen einpflanzen, eine Veranlagung, die der Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer und aller Theologen und Gutmenschen übertrifft. Jesus sagt, das müssen wir sehr ernst nehmen, wenn du ins Reich Gottes kommen willst, dann musst du nicht nur in deinen Taten, sondern auch in den verborgenen Tiefen deines Inneren bis in die Gedanken, in die Träume hinein gut sein. Du musst nicht nur äußerlich in deinen Taten, sondern in dem, was dahinter den Taten sitzt, in deinen Motiven. Motive kommt ja von Beweggründen, also die tiefsten Beweggründe des Herzens. Da musst du gut sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft so, ich merke Beweggründe, merke ich, oh shit, das darfst du jetzt nicht sagen. Ne? Selbst die Motive müssen so gut sein, dass Gott nichts beanstanden würde, dass er sagt, ist alles okay. Genauso wie wir es im Psalm 24 gebetet haben, wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, also hier, wer unschuldige Hände hat, wer Gutes tut und reinen Herzens ist. Oder wie Jesus sagt, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, ins Reich Gottes kommen. Und das ist ja auch völlig klar. Also die Logik ist eigentlich einfach. Wir müssen zu Gott passen. Also Finsternis passt nicht zum Licht. Zum Licht muss alles Licht sein. Und nun fragen wir natürlich sofort, während ich das sage, welcher Mensch kann in Gottes reinem Licht stehen, ohne etwas zu haben, das es zu beanstanden gäbe? Und wir kennen ja unser tiefstes Innerstes, ich habe es gerade schon angedeutet. Unsere Taten mögen nach außen hin vernünftig sein, damit wir nicht irgendwie auch hier gegen Wände rennen und alle uns für bekloppt halten. Aber in unserem Herzen sind, wie Jesus es ja auch sagt, in eurem Herzen sind Abgründe der Bosheit. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, wir kennen es selber. Die Fassade mag stimmen, aber dahinter Aubacke. Ich habe es schon öfter hier gesagt, gut, dass ihr nicht in mein Herz gucken könnt. Also das macht mich zutiefst zufrieden. Welcher Mensch kann in Gottes reinem Licht stehen, ohne etwas zu haben, das er nicht beanstanden müsste? Und die Antwort ist natürlich keiner. Kein Mensch. Obwohl es gibt eine Ausnahme, die kennt ihr alle, das ist Jesus. Er ist der Einzige, an dem Gott nichts zu beanstanden hat. In keiner Sekunde seines Lebens. Noch nicht mal in seinen Träumen und in seinen Motiven und in seinem Unbewussten und wenn er geschlafen hat. Und nun ist es so, Jesus kann durch seine Erlösungstat jedem Menschen seine Veranlagung, sein Wesen einpflanzen, schenken. Ist uns das bewusst? Niemand kommt in das Reich Gottes durch eigenes Tun, auch nicht durch Gesetze oder Regeln, auch nicht dadurch, dass du die Bibel liest, betest oder die Nächsten liebst, sondern allein dadurch, dass du neu werden musst, wie Jesus werden musst. Wie geht das? Und genau jetzt kommen wir zu den beiden anderen Bibelstellen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Hier merken wir, dass es Jesus genau darum geht, das Bild des Geborenwerdens greift ja etwas sehr Schlichtes auf Um in eine Familie zu kommen, muss ich geboren werden, von dieser Mutter und von diesem Vater gezeugt. Wir lassen Adoptionsrecht jetzt raus. Ich kann nicht in die Familie der Dickels kommen. Geht nicht. Ich bin Pogo. Und das bin ich auch. Und in die Familie der Kinder Gottes zu kommen, muss ich auch geboren werden. Das ist ganz schlicht dieses Bild dahinter. Nun sind wir von Natur aus, gehören wir nicht zu der Familie Gottes, sondern zu irgendeiner anderen auf der Erde, dessen Geist wir haben. Und wir gehören zu einer Familie, alle hier, könnt ihr jetzt durchgehen, mal besser, mal schlechter, für mich ganz okay. Und in diesen Familien entsteht unser Wesen, ich sage nichts Neues, in jedem entsteht im Laufe des Lebens aus der Mischung von Lebenserfahrung, Vererbung und aber auch Erfahrung vom Tag der Geburt an, wir wissen sogar schon vorgeburtlich heutzutage besser als früher, und den Menschen, denen wir in der irdischen Familie und dann darüber im Laufe unseres Lebens begegnet sind und unseren Reaktionen und Entscheidungen, die wir getroffen haben, da entsteht unser Wesen, unsere Persönlichkeit. Da werden wir zu dem Typ, der wir sind, mit diesem Charakter. Eben gespeist aus schönen, schrecklichen Erfahrungen, Schicksalsschlägen, verwöhnt von der Sonne und da weiß was ich was. Und dann hocken wir jetzt hier. Mehr oder weniger zufrieden, wenn man in den Spiegel guckt. Neugeburt heißt, dieses tiefste innere Herz wird an Gott angeschlossen. Mein Herz, bisher geleitet aus diesem Mischmasch aus Lebenserfahrung und eigenen Entscheidungen, öffnet sich etwas Neuem, von Neuem geboren und wird erfüllt mit dem Geist Gottes, nicht mehr dem Geist der Familie, die ich habe, sondern dem Geist Gottes und damit dem Wesen und der Veranlagung Jesu. Und mit ihm zieht etwas Neues ins Herz. Kommt Vergebung, Heilung, auch Revidierung von Lebensansichten. Manchmal sind wir da sehr schwerfällig. Ich werde in meiner Persönlichkeit nicht ausgelöscht, aber ich werde neu erfüllt. Neu erfüllt. In mein Herz zieht der Geist Jesu ein, der das Wesen Gottes ist, und ich werde dadurch Teil der Familie Gottes. Nicht mehr der Familiengeist ist da, sondern der Geist Gottes. Also nicht nur der Familiengeist, sondern der Geist Gottes. Und damit bin ich Teil des Himmelreichs. Und jeder, der das erlebt, merkt sofort, ich hoffe, einige kennen das, das ist möglich. Man wird wirklich neu. Aber ich kann das Neumachen nicht machen. Ich kann es nur empfangen. Und jetzt kommt die dritte Bibelstelle. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Du kannst ins Reich Gottes nicht wie ein Erwachsener alles machen. Du musst empfangen wie ein Kind. Das ist eine tiefe Erkenntnis. Die meisten wissen, ich habe ein Enkelkind, 2 Jahre und 2 Monate, und die versucht, wie jedes Kind, und wird auch darin bestärkt, von mir auch, mach erstmal alles selber, probier das aus. Und sie versucht auch alles. Und dann sagt sie manchmal, Opa, ich kann das nicht, mach du das. Ich erkenne als Erwachsener, ich kann es nicht und gehe zu Gott, mach du das. So ist das. Und dann kommt Jesus und kommt wirklich und schenkt sich selber, erfüllt mein Denken, selbst meine Gefühle. Wenn ich es erlaube, durchdringt er mich bis in die tiefsten Tiefen meines Seins. Ich werde in meinem Sein verbunden mit Jesus selber, dem Guten. Ich bin, was ich bin, durch ihn und bei ihm. Für mich sehr treffend ausgedrückt in dem Lied und Gebet von Gerhard Tersting, das so mancher kennt. Wir können es mitlesen, wo er betet: Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist, das ist das Tiefste des Menschen, nicht der Verstand, sondern hier oder das Herz, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Im Heiligtum bestimmt er alles, nicht mehr meine Lebensgeschichte. Mein Innerstes wird zum Heiligtum. Komm, du nahes Wesen, er ist ja nicht fern, er ist jedem nah. Du nahes Wesen, dich in mir verkläre, bring dein Licht, bring du Klarheit, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, jetzt sitz und steh, lass mich dich erblicken innerlich und vor dir mich bücken und vor nichts anderem meiner Lebensgeschichte. Nur vor dir. Also das ist diese paar Zeilen, die haben es in sich. Gehen Sie sie mal durch in dem Lied Gott ist gegenwärtig. Und können Sie jeden Morgen beten oder abends. Und wenn Sie es wirklich beten, hier merken wir, dass er um das Entscheidende bittet, darauf möchte ich zumindest jetzt eingehen, dass ich dich liebe, stets liebe und ehre. Der Schlüssel zum Reich Gottes, zum Kommen in das Reich Gottes, ist nicht, dass du fleißig die Bibel liest, nicht, dass du fleißig betest, dem Nächsten Gutes tust. Alles gut und wichtig, kann alles kommen. Aber der Schlüssel zum Reich Gottes ist, ihn zu lieben. Nicht zu schnell mit dem Kopf nicken, sondern wirken lassen, zu lieben. Das gilt es tief zu verstehen im Herzen. Und diese Liebe findest du natürlich nicht in dir selber. Sie ist nicht von Natur aus in dir drin, deswegen muss man sie empfangen. Du musst und darfst bitten wie ein Kind, komm du, damit ich dich liebe. Und dann legt der Heilige Geist die Liebe zu Gott, die Jesus zum Vater hat, in sein Herz. Also, nochmal, gut zugehört. Er legt die Liebe, die Jesus hatte zum Vater, in dein Herz. Das ist das neue Wesen. Die Liebe, die Jesus zum Vater hatte. Das Vertrauen, das Jesus zum Vater hatte, legt er in dein Herz. Wir sind mit unserer Liebe und unserem Vertrauen so schnell am Ende. Da kommt ein Schicksalsschlag, haben wir kein Vertrauen mehr und denken und lieben Gott nicht mehr. Bitte lege Jesu Liebe in mein Herz. Spüren Sie den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Wesen ein bisschen? Was war das innigste Gebet Jesu? Es wird uns überliefert im Neuen Testament, sogar noch zum Teil aramäisch. Aber lieber Vater. Und er vertraute Gott in jedem Augenblick. Deswegen war in ihm keine Sünde. Er liebte seinen Vater in jedem Augenblick. Dieses Wesen kommt in uns hinein. Und wenn ich merke, dass ich wieder etwas anderes und Böses in mir hochkommt oder Traurigkeit, Überforderung, Angst, dann bitte nicht kämpfen dagegen oder sich ärgern, sondern sofort zu ihm: Aber lieber Vater, du bist ja da, du nahes Wesen. Hilf mir, ich kann nicht, mach du es. Jetzt nicht Opa, sondern Vater. Mach du es. Du wirst damit fertig. Wenn Sie träumen in der Nacht, ein Albtraum oder irgendetwas anderes in Ihnen wieder hochkommt, bringen Sie es einen Morgen Gott. Gehen Sie nicht darüber hinweg. Herr, ich stelle dieses Tiefste meines Innern, was mich beschäftigt, in deine Gegenwart. Darauf komme jetzt du mit deinem Segen, deiner Liebe, deinem Licht. Befreie mich davon. Du kannst das, ich nicht. Wir machen das oft nicht und denken, das ist irgendwie Schicksal und davon kann man nicht befreit werden. Die tiefsten Erinnerungen unserer Lebensgeschichte, komm du da drauf. Und das hat seine Quelle in der Liebe, die ich habe zu Gott. die tiefsten Tiefen und Untiefen unserer Existenz, da dürfen wir ihn hereinbitten. In dem Brief an die Gemeinde in Ephesus in der Offenbarung des Johannes heißt es, dass die Gemeinde alles richtig gemachte, ihr Tun war nach außen tadellos, aber eines hatte Jesus zu beanstanden: Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und ohne diese Liebe kommt die beste Gemeinde nicht ins Himmelreich. Das ist der Hammer. Und die erste Liebe ist immer die, die Gott zu dir hat und an der deine Liebe entzündet wird. Fange damit an, immer wieder am Anfang anfangen. Aber lieber Vater, in dieser Liebesbeziehung wird das Herz verwandelt, werden wir Jesu Wesen gleich und Gleiches mit Gleiches gesellt sich gern bis in den Himmel. Und auf einmal merkt mein Geist, nichts kann mich mehr trennen von der Liebe Gottes. Und da entsteht Vertrauen, dass egal was ist und kommt, mir alles zum Besten dienen muss. Das ist eine Aussage derer, die Gott lieben. Das ist nicht in uns, aber wir dürfen es empfangen. Besser als gut tun ist gut sein. Aber das werde ich durch ihn. Gut sein entsteht aus der Verbindung mit dem einzig guten Jesus, der seinen Geist gibt, der seine Liebe in mein Herz legt. Aber lieber Vater, bete ich dann mit ihm. Wer so betet und lebt, kommt ins Himmelreich, ist eigentlich schon da. Ist kinderleicht. Amen. Ich bete nochmal.